Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel.
Mein Name ist Christian Theiss und unser Thema lautet heute Q&A Volume 3 von Blutblasen und Freudentränen. Ja, Tim. Hallo, mal zu zweit wieder.
Ja. Ja. Und wie viele Folge ist das jetzt?
35.
Ja. In welcher Phase befinden wir uns? Ich habe mir gestern noch mit einer Doktorandin so Berufsphasen von Lehrkräften nochmal angesehen. Wir sind so in der Phase der Routinebildung, würde ich sagen, oder?
Also in der Resignation sind wir noch nicht angekommen.
Nein, überhaupt nicht. Aber so gewisse Routinen gibt's. Ich bin nicht mehr ganz so aufgeregt. Hoffentlich tut das der Sache gut.
Ja, warst du trotzdem mal aufgeregt
am Anfang? Ja, schon.
Immer. Doch, so, ich auch.
Ja, total.
Ja, ich auch. Aber das ging dann doch, irgendwie kommt man ins Reden rein.
So. Ja. Nee, da mache ich mir keine Sorgen mehr. Mir ist sofort aufgefallen, was ist denn mit deinem Bizeps eigentlich los? Du hast ganz schön zugelegt.
Ja. Ach ja, ja, ja,
du. Was hast du gemacht? Hast du das Training umgestellt oder supplementiert? Erzähl mal.
Sowohl als auch. Ja. Ich sage ja immer, Summer is coming.
Okay, gell? Ja, ja. Ja. Er spannt da jetzt richtig da oben.
Nein, ich muss ihn jetzt verstecken hier.
Ja, so. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist in der Wissenschaft ja auch ein bisschen peinlich. Also Wissenschaftler mit so einem dicken Bizeps. Ich habe da bei mir selbst immer Probleme. Ich verstecke den da. Weil.
Ja, du, man kann ja während dem Workout einen sehr intelligenten Podcast auf den Ohren haben.
Ja, oder man sagt einfach mal, man treibt Ethnographie im Fitnessstudio.
Siehst du, das ist ein optimales Forschungsprojekt für mich.
Und
was kannst du mal aufhören, so da hinzuschauen?
Okay.
Nein. Aber wer mich kennt, weiß, dass das mit dem Podcast auf den Ohren während dem Training gelogen ist. Weil ich brauche dann irgendwie was kracht während dem Workout.
Also so die Handeln aufeinander, oder wie?
Nein, Musik in den Ohren, die da krachen tut.
Ich höre so gern die Gespräche und die Geräusche in dem Studio, dass ich da gar nichts auf die Ohren mache.
Ja. Ja, habe ich auch, mache ich auch, musste ich ja auch teilweise machen, ja. Aber wenn es dann um mein eigenes Training geht, ja.
Also ich mag auch so den vermeintlichen Widerspruch zwischen den Körpern und zum Teil auch den Gesprächen, wenn die zum Beispiel gerade eine Klausur hatten oder sowas, ne? Und so zwei so super massive Jungs in der Umkleide sind und dann auch so die Sprache zum Teil so, Alter, ich habe überhaupt nichts verstanden. Alter, fünfte Aufgabe, Polymere, nie gehört. So, ja. Weißt du? Und dann hast du echt so einen richtig krassen Pumper da am Start. Ich liebe diese Jungs irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, und dann hier irgendwie so zwei krass aufgepumpte Jungs und dann Verhaltenspsychologie.
Ich liebe diese Jungs. Mittlerweile mache ich auch immer so hochachtungsvoll, auch gestern wieder, wenn sie diese 50 Kilogramm Räder da gemeinsam hochstemmen. So, ich finde das super. Ja. Ja, ich finde das toll. Besser, als wenn sie auf der Straße rumhängen würden.
So, das war schön. Schön von oben runter. Richtig. Genau. Ja. Nee, ich habe mir in unserem Intro heute, ich habe mir drei Punkte gemacht. So bin ich eigentlich gar nicht. Wer mich kennt, weiß, ich bin ja eigentlich immer sehr vorbereitet.
Wer kennt dich eigentlich? Du sagst das öfter, ne?
Ja, ich habe doch viele, ich glaube, uns beide, Tim. Nein, ich glaube, durch diesen Podcast, die Hörerin, man kriegt schon so einiges mit.
Okay, die kennen uns?
So ein bisschen, glaube ich, schon. Okay. So. Okay. Ja.
Ich dachte, du meinst jetzt nur deine Eltern und mich.
Ach so, das sind die einzigen Leute, die mich kennen. Meine Eltern und du, ja, genau. Nein, weil ich habe gedacht, wir sind heute zu zweit und es, straft mich keine Lügen. Wir haben schon irgendwie was zu besprechen. Ja. Und Q&A, heute unser Episodenthema. Lange, lange Zeit ist her, seit das letzte Q&A, Question and Answer, dran war. Ich habe es jetzt gar nicht parat, wann es war, aber es ist einige Episoden her. Und es ist einiges aufgelaufen. Von wissenschaftlich interessant bis freizeitlich humoristisch werden wir heute einiges an Feedback hier aufarbeiten.
Das ist sehr schön. Du hast dir drei Punkte gemacht, hast du gesagt. Willst du die drei Punkte noch nennen? Ich habe dich da unterbrochen eben.
Ach, das hat man nicht verstanden, wie ich das gemeint habe.
Nee, glaub nicht.
So also Punkte im wahrsten Sinne des Wortes. So Punkt, Punkt, Punkt. So Leerstelle.
Ah, ich dachte, okay, du hast eine Liste gemacht.
Nein,
vorbereitet.
Sehr gut. Nee, nehme ich eben
dann
nicht.
Muss man aufklären.
Ja, muss man aufklären. Also ich habe hier drei Punkte. Also ich habe dreimal auf die Punkt-Taste gedrückt hier auf der Tastatur.
Ja.
Und,
das ist überhaupt nicht dein Ding eigentlich, ne?
Genau.
Ja. Ich arbeite ja gern damit. Also ich kenne die Fragen nicht, die jetzt auf uns zukommen. Du kennst sie schon, du hast sie vorsortiert. Und manchmal finde ich es auch immer öfter ganz angenehm unvorbereitet in was reinzugehen und dann von der Spontanität zu leben. Hoffentlich gelingt's.
Das kann man. Man muss allerdings, glaube ich, einen Grundschatz von Intellekt in dem jeweiligen Thema haben, sonst ist man ganz schön auf dem falschen Fuß erwischt. Aber da mache ich, bei dir keine Gedanken.
Wir sind gespannt. Wir testen das. Aber das klang schon wirklich gut hier mit Blutstränen und, wie war es nochmal?
Blutblasen. Blutstränen und Freudenblasen. Blutstränen und Freudenblasen. Andersrum, ja. Blutblasen, Freudentränen. Ja, schöne Sachen kamen hier zurück. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon mal einen Block weiter und gucken mal, was es so Neues gibt. Da gibt es nämlich was Schönes und wir gehen in the News.
Christian, ich gratuliere dir ganz herzlich. Du standst im Finale beim DVS-Hochschultag. Das ist also unsere Haupttagung aller Sektionen und Kommissionen in der Deutschen Vereinigung der Sportwissenschaft, die in Kiel stattgefunden hätte im Finale des Nachwuchspreises. Da haben also drei Menschen ihre Arbeiten präsentiert und da hat es eine Ethnographie zu Wissenskulturen im Fitnesssport aufs Podium geschafft. Ich bin stolz.
Ja, danke, das freut mich und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich.
Gut. Ja,
genau. Platz 2 habe ich dann belegt und
das steht man auch nicht so unter Druck jetzt. Ne? Chef wurde jetzt den ersten Platz gemacht. Ah, hier, der Preisträger und da so, nee, kommst du mal vom zweiten. Kommst du auf den zweiten, kannst dich noch verbessern.
Alles super. Ich gratuliere natürlich auch meinen Mitstreiterinnen in der Runde der letzten 3. Grüße gehen raus an Sophie Engelhardt aus Tübingen und Jelena Betzold aus Karlsruhe. Gratulation für eure Platzierung. Wirklich ganz tolle Arbeiten.
Wie war das? Wie war das so? Ne? Für die, die es nicht gesehen haben, du hast ja hier unseren Podcast-Raum präpariert, im Hintergrund das JGU, unser Mainz-Logo aufgestellt, das hast du dich echt gut vorbereitet, sah gut aus, ne? Und du hast dich hier gut ein- und ausgeleuchtet, das fand ich richtig gut, wie du das auch rübergebracht hast. Aber wie war es dann so im stillen Kämmerlein vor 200 Leuten sozusagen das zu präsentieren? Warst du aufgeregt?
Ja, das kann man, glaube ich, nicht verleugnen, dass man schon auch eine gesunde Aufregung hatte. Aber was ich schade finde, so ein Vortrag lebt auch immer so ein bisschen von den Reaktionen der Anwesenden. Das muss man dann doch einfach anerkennen. Und damit kann man ja, glaube ich, auch ganz gut spielen als Vortragender, wo man jetzt merkt, jetzt da habe ich sie, da mache ich jetzt vielleicht mal eine Pause länger oder da guckst du in die Gesichter und merkst, okay, jetzt muss ich ihnen noch 5-6 Sekunden länger darüber zum Nachdenken geben. Das fällt natürlich alles weg. Du hast so drei von 200 Bildern auf der rechten Seite deines Zoom-Bildschirms irgendwie noch angezeigt. Aber das ist ja bei Weitem nicht das, was du irgendwie in einem Seminarraum oder in einem Vorlesungssaal hast.
Vor allem bei Ethnographie, du erzählst ja eine Geschichte. Also es sind ja nicht tabellarisch dargestellte, wissenschaftlich nüchterne Ergebnisse, ohne das jetzt diskreditierend zu meinen, aber du erzählst ja auch, das ist ja eine Beschreibung und dann will man ja auch Leute damit ja nicht zwingend unterhalten, aber mitnehmen auf die Reise und dann braucht man auch die Reaktionen so, ne? Aber ich glaube so auch anhand der Reaktionen beim Nachfragen konnte man doch sehen, das war echt interessant, die Leute waren mitgenommen so, ne? Man hat's echt gemerkt, das ist ein spannendes, ist einfach ein geiles Thema und das war echt cool.
Ja, ich auch aus der Perspektive der Beschreibung wollte ich noch eine Sache dazu sagen, weil genau das macht ja auch die Ethnographie aus, dann letztendlich die Sachen so zu beschreiben, dass sie anderen klar werden. Und da sind Reaktionen, glaube ich, auch wichtig. Ja, aber auf der anderen Seite ist natürlich diese Ethnographie auch insbesondere in der Sportpädagogik ja jetzt nicht was jede zweite Diss irgendwie ausmacht. Ja. Und deshalb glaube ich, ja, ist es was Besonderes und ich habe mich gefreut, mein Promotionsprojekt, das übrigens den Titel trägt, für all die es noch nicht wissen, Wissenskulturen von Jugendlichen im Kontext Fitness. Ich dehne das jetzt hier nicht aus. Wir machen, wenn das ganze Ding fertig ist, ganz, ganz sicher eine extra Episode, in der ich meine Diss euch allen da draußen und meine Ergebnisse vorstelle. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber ja, das war ein tolles Erlebnis am Hochschultag, muss ich sagen. Ja. Blicke ich freudig drauf zurück, auch wenn man dann doch sagen muss, es ist anspruchsvoll auszuwählen, was in 10 Minuten Vortrag alles rein soll und was nicht.
Hast du echt gut gemacht. Ich bin da drin super schlecht. Ich hatte dann auch so einen kleinen Arbeitskreisvortrag und ich habe es mal wieder nicht geschafft, mich zu reduzieren irgendwie, ne? Und da macht man sich doppelt Arbeit. In der Vorbereitung machst du zu viel und dann musst du eigentlich nochmal rauskürzen und wirklich ein großes Lob an alle, die das schaffen. 10 Minuten, 4 Folien, ein Ergebnis. Schöne Diskussion, Punkt. Ne? Man merkt doch, dass den meisten dann in solchen Arbeitskreisen dann die Diskussionszeit einfach abhanden kommt. Und das ist schade. Ne? Also 20 Minuten Zeit heißt eigentlich 10 bis 12 Minuten Präsentation. So, und das so spannend gestalten, dass die Leute danach mit dir diskutieren. Und sehr, sehr viele reizen halt ihre 20 Minuten bis auf 18, 19, 20 aus und dann wirst du zugeballert 3-4 Mal und das... So funktioniert das nicht, finde ich.
Ja, volle Unterstützung. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, war auch ein Lernprozess für mich, als ich das erste Mal bei einer Nachwuchstagung, lass mich überlegen, Chemnitz, Grüße gehen raus nach Chemnitz war das. Mhm. Erstes Mal DVS Sportpädagogik, Nachwuchstagung Chemnitz, Vorstellungen oder erste Ideen zum Promotionsprojekt. Ich glaube, da hatte man ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das war 20 zu 10 oder sowas. Also 20 Minuten angeplant, Vortrag, 10 Minuten Diskussion. Ich glaube, ich habe die Hälfte meiner Folien, nachdem ich die erstellt habe, im Nachhinein rauswerfen können, weil ich einfach viel zu viel da reingepackt habe. Also das ist echt ein Lernprozess, wo man merken muss, hier, weniger ist mehr.
Ja. Das ist auch so ein spannendes Thema des Wissenstransfers, finde ich. Ich darf demnächst auch auf eine Nachwuchsveranstaltung zu dem Thema auch referieren, ein bisschen Workshop machen. Und meine Hauptannahme ist die, jedes Thema kann auf ein beliebiges Format, muss auf ein beliebiges Format runtergebrochen werden können und zu einer beliebigen Klientel auch den Weg finden. Also man muss auch schaffen, sein Dissertationsvorhaben in einem Tweet reinzukriegen zum Beispiel. Oder man muss es schaffen, sein Dissertationsvorhaben einem 5-Jährigen zu erklären, ne? Oder seiner Oma oder wie auch immer. Man muss diese Adaptionsfähigkeit besitzen. Und das ist ja das Gleiche. Du hast 10 Minuten Zeit, ne? Es ist eine Jury da, das ist was anderes, als wenn du eine Stunde Zeit hast und der Landessportbund da sitzt zum Beispiel. Mhm. Ne?
Ja. Apropos Tweet, guter Punkt. Hab ich nie so drüber nachgedacht. Ich bin ja nicht so aktiv auf Twitter. Wie viele Zeichen ist nochmal ein Tweet?
Ich weiß es nicht.
Ist das 200?
Ich bin auch nicht aktiv.
Ich wusste nämlich, ich habe mal eine Pressemitteilung gelesen, als Donald Trump noch amerikanischer Präsident war und der war ja sehr aktiv auf Twitter.
Darf er nicht mehr, oder?
Genau, darf er jetzt nicht mehr. Aber damals hat Twitter die Zeichenanzahl erhöht. Hm. Ja, man munkelt so auf Druck des amerikanischen Präsidenten und dann gab natürlich einen Aufschrei, warum um Gottes Willen muss denn Twitter die Zeichenanzahl für einen Tweet erhöhen, während Donald Trump US-Präsident ist.
Ja,
okay. Das war dazu. Und sonst dein Arbeitskreis? Wie war es sonst? Ja, Sport und Raum, gell?
Ja, genau. Raumgestaltung für Gerechtigkeit, so das war mein Thema. Wir hatten da auch Nachhaltigkeit mit dem Arbeitskreis drin und vor allem hatten wir, den müssen wir echt auch mal einladen, den Rolf Schwarz mit drin, den finde ich einfach genial. Es gibt keinen, der sich so viel Gedanken über Spielplätze macht auf der ganzen Welt, ich bin mir ganz sicher. Und das ist echt super, auch wie der vorträgt und was der macht und genial, den müssen wir unbedingt mal holen.
Ja, schön. Und ich sende auch nochmal 2 Grüße nach draußen, weil wir hatten nach meinem Nachwuchspreis am Mittwochabend noch einen ethnografischen Arbeitskreis. Juvenile Bewegungskulturen, Ethnografie in der Sportpädagogik. Grüße gehen raus, Ben Bücher nach Dortmund und Christian, mein Namensvetter, deshalb von uns Krishan, genannt Krishan Hübner aus Wuppertal, deinem ehemaligen Standort, wenn man so möchte.
Ja, kenne ich gut.
Wir hatten...
Gute Jungs.
Ja, wirklich gute Jungs und wir hatten einen schönen Ethnografie-Arbeitskreis, der dann doch für die Uhrzeit auch gut besucht war. Wir haben uns alle sehr gefreut und hatten eine gute Zeit.
Mhm. Ja. Um es abzuschließen, es war natürlich total traurig, wenn dann sowas läuft wie auch dein Nachwuchspreis und man kommt dann hier in dein Kämmerlein rein und niemand ist da. Ne? Wir haben so ein bisschen noch gefeiert mit ein paar Leuten. Ach, Ich freue mich so, wenn die Tagungen wieder richtig losgehen und man sich dann in den Armen liegen kann.
Ja, es ist halt auch so, dass man muss ja dazu sagen, es geben sich alle mal sehr, sehr viel Mühe mit WonderMe und diesen ganzen Meet- und Connecting-Tools. Aber sind wir doch mal ehrlich, dass zwischen den Vorträgen auf dem Flur und dann abends bei einem Kaltgetränk, das ist einfach ein informeller Talk, der viel gewinnbringender ist als das Digitale.
Und jetzt haben wir euch genug gelangweilt mit Hochschultag und solchen Sachen.
Genau, und oder? Wir gehen aus The News raus und bald geht's los mit euren lieben Fragen.
Musik Ich habe noch ein Anliegen, und zwar suchen wir tatsächlich für den für die Tagung der DVS Sektion Sportpädagogik Influencer, Influencerinnen im Bereich der schulischen Lehre. Wir sind irgendwie so auf dem Weg und wollen mal gucken, sowas gibt es im Sportunterricht nicht so richtig, aber es gibt es in anderen Fächern. Vielleicht weißt du hier auch was, Christian. Ne? Ich habe den Lehrer Schmidt schon angefragt und ich hatte mit ihm Kontakt. Kai heißt er. Ich weiß okay. Hat leider keine Zeit. Also wir suchen jemanden aus einer anderen Didaktik heraus, der für Schülerinnen, Schüler oder für Lehrerinnen, Lehrer zum Thema Sport, Sportunterricht sich als Influencerin oder Influencer bezeichnen würde. Vielleicht kennt ihr jemanden, jetzt wo ihr das hört. Mail bitte sofort an mich, tbindel@uni-mainz.de. So jemanden würden wir gerne einladen. Christian, habe ich...
Ja, ich habe gleich zwei kritischen Blick aus einer anderen Disziplin.
Ja, über den Tellerrand wollen wir gerne schauen. Ja, ich habe falsch eingeleitet, ne? Dass wir jetzt aus dem Bereich...
Genau.
Stimmt nicht. Oder kann auch sein, sagen wir mal so, kann auch sein. Es kann im Sport sein, es kann aber auch aus einer anderen Disziplin sein. Also wer hilft Schülerinnen und Schülern in einem Fach oder wer hilft Lehrerinnen und Lehrern in einem Fach via Instagram etc.
Ja, schön.
Ja.
Und dann sage ich auch noch eine Sache. Weißt du, dass wir in einer Keynote vorgekommen sind?
Ja, das hast du mir gesagt.
Genau. Ralf Brandt, herzlichen Dank. Wir wurden als ein Leuchtturmprojekt der Corona-Zeit bezeichnet. Da war ja schon leicht geschmeichelt, muss ich ehrlich sagen.
Setzt uns schon wieder unter Druck, ne?
Ja.
Wir müssen schon wieder in Aussicht stellen, bald wird es die Academics-Schiene geben und dann wird hier
Eisenhart. Wir sind den Sachen schon einen Schritt näher gekommen, weil ich habe schon zum Thema Academics gebrainstormt.
Ja, super.
Ja, das passiert und da freue ich mich schon drauf. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Fragen. Gehen wir da raus.
Ja.
Gehen wir hier raus und gehen wir in Medias Res und dann kommen wir zu Q&A. Here we go. So, wie machen wir das heute? Wir machen das so, dass ich hier die ganzen Fragen von euch, also übrigens, alle, die heute nicht vorkommen, es tut mir leid, wir haben nur Zeit vielleicht so für, mal gucken, wie viel Zeit wir überhaupt haben. Ich habe hier, ich glaube, 12 mitgebracht. Wird wahrscheinlich eng, dass wir die auch alle behandeln können. Alle anderen habe ich ja auch schon schriftlich beantwortet, mache ich ja immer. Und hier ist so, ja, ein Best-of durch die Episoden und wir machen das immer so, ich lese den Namen vor, den Vornamen des oder derjenigen, die das gestellt hat und die Episode auch dazu,
ist zu das, der die Frage gestellt wurde. Ist das mit dem Namen okay? Ist das so datenschutztechnisch geklärt?
Ja.
Wollen die genannt werden, die Personen?
Das ist so, das ist irgendwie sympathisch, glaube ich.
Und, den Rechtsstreit hältst du denn alleine
aus? Den Rechtsstreit halte ich aus und außerdem zum Thema Vornamen, das kann ja jeder sein.
Ach, Vornamen?
Nur den Vornamen.
Ach so, ich dachte komplett mit Anschrift. Nein, und
ja, Alter mit Kontostand. So. Okay, wir legen direkt los und ich sage Melania, das ist lustig,
Donald Trump. Das ist doch Quatsch.
Melania schreibt, hallo, kannst du mal aufhören, den Namen von Melania jetzt hier, oder Melania schreibt zu Sport und Gestaltungskultur. Tim hat den falschen Job. Das ein oder andere Sportmarketing-Startup nimmt Tims Ideen mit Kusshand.
Oh, das tut weh. Ja. Unterschreibe ich voll. Ja. Alle Startups, dein Startup ist mir vielleicht zu wenig, an alle etablierten Unternehmen da draußen.
Ich bin
wechselfähig.
Übrigens, ich nehme natürlich immer nur einen Ausschnitt aus den Nachrichten. Ich lese ja nicht die ganzen vor, aber dann Themen waren hier noch zu dem Thema Delfinschwimmen im Kneipptretbecken und Rückwärtslaufen Weltmeisterschaft. Ja. Ja, hattest du mal genannt.
Ja.
Bist du da ein Experte in solchen gestalterischen neuen Sportfeldern?
Mir fallen immer so ein paar Sachen ein. Ne? Ich habe das als Kind immer schon gemacht, Wettkämpfe aus verschiedenen Dingen rausgemacht. Es hatte immer so ein bisschen Wettkampfcharakter. Ne? Ich habe früher sogar mir das Rosenkohlschälen dadurch erleichtert, dass ich mir vorgestellt habe, ich habe immer 5 Minuten Zeit, wie viel Rosenkohl schaffe ich, und habe dann mir vorgestellt, es seien irgendwelche Athletinnen oder Athleten, die das machen, habe so eine Tabelle gemacht dabei und die Zeit ging rum wie im Flug. Also diese fiktionale Welt ist immer in mir drin.
Und kam dann Mama und hat gesagt, nee, das ist aber nicht gut genug geschält, muss nochmal machen.
Das war so im Alter von 30 ungefähr. Da kam Mama nicht mehr.
Ja, aber auch mit Rückblick auf Sport als Gestaltungskultur. Glaubst du, dass in den nächsten Jahren noch, ich sag jetzt mal, mehr neue Sportarten populärer werden? Ich meine, wir haben ja jetzt hier auch in Rheinland-Pfalz, glaube ich, einen ganz guten Verbindungspunkt mit den, ich glaube, das kann man so sagen, mit den Jungs von Heddies.
Ja.
Ja.
Die müssen wir auch mal einladen. Genau, die machen das ja, die haben das ja zum Job. Und ich bin auch mit denen in der Aushandlung. Und der René Wegner hat da auch mal Literatur zu verfasst, wie man Spiele und Sport erfindet. Das finde ich total spannend. Also ich will mich da auch gar nicht zu so einem Experten machen. Es gibt Leute, die machen sich darüber Gedanken und die machen das mit Sicherheit besser und zielgerichteter, als ich das mache. Und ich glaube schon, dass sich da in Zukunft auch viel bewegen wird. Man sieht es auch so mit den so Eventsportarten. Da passiert auch immer mehr, was so über Red Bull und andere so reinkommt. Die machen sich ja auch Gedanken. Und ja, ich glaube, da kann man in Zukunft schon das ein oder andere noch entdecken. Sowas wie RoundNet. Manches ist ja auch so Zufälligkeit unterworfen. Kommt dann auf den Markt, gibt's schon seit einiger Zeit, ist jetzt dann plötzlich da. Und ich glaube, da machen sich viele Gedanken und in Zukunft wird's da Abnehmerinnen und Abnehmer immer geben.
Aber ich glaube, eine ganz große Bedeutung kommt dann auch der sozialmedialen Verbreitung hinzu. Mm. Also weil ich meine auch Headies, glaube ich, war doch auch, nee, die waren bei Stefan Raab, gell?
Mm, vor allem, ja.
Also jetzt als ein ganz konkretes Beispiel. Aber man sieht ja doch auch häufiger in sozialen Medien immer mal wieder neue Bewegungsfelder oder irgendwelche, ja, man muss es auch dann so sagen, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, Red Bull ist ja auch so ein ganz großer Förderer von, ich sag jetzt mal, ich glaube, vermarktungsfähig ist das richtige Wort. Vermarktungsfähigen Bewegungsfelder.
Ich würde das auch gern hier in die Ausbildung bringen. Jetzt, wo unser Bachelor of Arts reakkreditiert und neu aufgestellt wird, finde ich es wichtig, dass so die Kompetenz in der Gestaltungsfähigkeit im Sport auch geschult wird, weil damit kannst du dich später selbstständig machen. Du musst diesen Sportmarkt mitgestalten. Ich glaube, das wird in Zukunft auch wichtiger werden. Ich weiß nicht, ob neben die etablierten Sportarten dann noch viele weitere Ideen treten werden. Also, aber es gibt immer noch zu wenig Anbieter eigentlich. Ich glaube, da könnten wir gut ausbilden mit so einer Expertise, die wir hier auch im Institut haben.
Das ist doch ein schöner Ausblick. Ja. Und dann können wir direkt schon weitergehen zu unserer nächsten Frage, die aus dem Themenbereich kommt: Warum Sport studieren? Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. Ja, Christian fragt, mein Namensvetter, Grüße gehen raus. Warum Sport studieren? Fragezeichen. Leute, wieder mal geiles Ding, schreibt er. Ich glaube, er meint die Episode. Aber zum Thema, warum sich Sport studieren immer lohnt. Was gibt es Schöneres, als mit Blutblasen an beiden Füßen nach dem ersten Mal in Spikes nach Leichtathletik 1 noch mit dem Auto nach Hause fahren zu müssen?
Oh Mann,
ja. Hier kommt unsere Blutblase dazu.
Ja.
Ja, was gibt es da Schöneres? Ich glaube, erstmal gibt's viel Schöneres, als das zu machen.
Aber hast du auch so Sachen erlebt, Christian? Ich denke gerade mal über die Blutblasen nach und versuche so ein bisschen mein Sportstudium.
Also das letzte Mal eine richtige, also Blutblase bin ich, glaube ich, nicht so anfällig, aber Blasen an den Füßen ab und an. Ich hatte letztens neue Sport, also jetzt relativ recently, habe ich neue Sporteinlagen bekommen und die rechte hat mir nicht gut getan. Da habe ich bei meinem ersten Lauf mir echt so richtig an der Fußsohle. Da hatte ich mal wieder das letzte Mal eine richtige Blase mir gelaufen. Ja, so passiert schon. Mhm. Aber im Sportstudium.
Turnen nicht? Ich erinnere mich daran. Rektoren, ich hatte da die Blasen an den Händen, weil ich diese Laufkippe da nie geschafft habe und ich immer wieder geübt habe und alles.
Ja, ja. Turnen auf alle Fälle, aber
Reck, diese Turnerei,
aber Reck nicht. Ich am Barren. Ach du lieber Gott. Hier, hinterer Oberarm.
Ach ja, stimmt.
Ja, ja. Wo dieses,
ja.
Was hat man da nochmal gemacht? Oh Gott. Rolle?
Ja, also so, ich schon.
Handstand abrollen? Ja. Nennt man das auch so auf dem Barren?
Ja.
Ja, sowas musst du dann machen. Oh, Junge.
Ja.
Also, ja, da hatte ich auch im, also
Finger gebrochen nach einer Flugrolle hatte ich auch mal.
Oh, okay. Ja.
Muss man ein bisschen die Hände dumm sein für.
Die Hände stehen
Ich glaube, so zwischen den Matten so aufgekommen, schlechter Aufbau, ne? Sportlehrer draußen aufpassen.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, also auch während meines Studiums sind doch, also das kam mehr als einmal vor, wesentlich häufiger, dass einige Mitstudierende doch 2-3 Semester teilweise ausgefallen sind. Die waren dann fast weg.
So. Ja, ja.
Man hat das Gefühl, die waren weg, weil die sich irgendwo dann verletzt hatten und dann so irgendwie sind die Mitstudierenden mehr präsent in der Praxis, also in praktischen Kursen als in der ja, als wenn sie in theoretischen Kursen irgendwie nur neben einem sitzen. Mhm. Ist dann doch irgendwie so.
Hier latschen die ja auch manchmal so mit Krücken dann rum, ne? Immer, hast immer irgendwie einen, der ja irgendwie Kreuzbandriss und hier Turnen oder da Skifahren oder irgendwo, ne? Tun sie sich was. Oder sie kommen aus ihrem neben dem Studium betriebenen Sport dann mit Verletzungen zurück. Also das ist eine Gefahr des Sportstudiums tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl ist. Gering natürlich immer noch, aber dass man dann auch seine körperlichen Fähigkeiten doch benötigt, ne, um das Studium abzuschließen.
Aber in dem Zusammenhang so Blutblasen und Verletzungen ist ja eine Sache auch ganz interessant. Wie sieht es denn aus, Tim? Auch vielleicht mit eine Frage an dich als Institutsleiter. Ich weiß nicht, wie weit du da was mit zu tun hast. Wenn Leute eine bestimmte Disziplin nicht aufgrund von ja Einschränkungen, sage ich jetzt mal, persönlichen Einschränkungen nicht ablegen können oder daran teilnehmen können, können sie dann trotzdem Sport studieren?
Ja, also gibt's ja auch immer wieder. Man kann also auch mit, ja, es gibt für bestimmte attestierbare Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel eine Sehbehinderung oder sowas, gibt's ja auch dann andere Anforderungen. Man kann auch Teile in bestimmten Sportarten, wenn es zum Beispiel mit der Ausdauerfähigkeit medizinische Problematiken gibt, dann auch ersetzen. Das sind aber alles immer Einzel- und Sonderanträge, die dann gestellt werden müssen. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn es dann Goodwill der Studierenden gibt, man die auch ganz kreativ dann auch noch durchs Sportstudium im Grunde bekommt. Und ich persönlich bin sowieso jemand, der sagt, das muss auch körperlich defizitär möglich sein, ein Sportstudium zu bewältigen. Ja. Das gehören viele andere Dinge. Kreativität und Gestaltungsfähigkeit haben wir schon gehört dazu.
Okay, wunderbar. Mit Blick auf die Uhr gehen wir nochmal eine weiter. Und zur Folge Vorbilder im Sport. Peter, ich denke, das heißt Peter, also wenn man es zusammenschreibt, Peter schreibt, ich spiele seit ich klein bin Tennis und habe als Kind Jugendlicher immer Serena Williams cool gefunden. Vielleicht war sie auch sowas wie ein Vorbild. Bezüglich eurer Folge Bezüglich eurer Folge habe ich mir im Studium Vorbilder im Sport angehört. Und mir ist aufgefallen, dass wenige meiner männlichen Freunde, glaube ich, weibliche Vorbilder haben. Echt spannendes Thema.
Serena Williams ist voll cool. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich bin auch ein Riesenfan von ihr. Wenn man ihr auch auf Insta folgt, die ist scheiß cool.
Ja.
Und da, wenn ich Tennisspieler gewesen wäre, wäre sie mit Sicherheit auch ein Vorbild gewesen, welcher Power die an die Sachen rangegangen ist und trotzdem eine Gelassenheit dabei, also eine ganz tolle Sportlerin. Aber genau, das war ja unsere Frage auch im Podcast. Gibt es eigentlich weibliche Vorbilder für Männer?
Ja, es ist natürlich auch so, dass wenn du dir viele Sportarten anguckst, dass dann, wenn man jetzt auch über den Sport hinaus guckt, sind ja Vorbilder nicht immer nur aufgrund ihrer Sportart Vorbild, sondern es wird immer mehr der Lebensstil, die in Anführungszeichen Sympathie und Authentizität relevant.
Ja.
Ja. Und da ist natürlich für viele, insbesondere junge Leute, ich sage das auch aus der Perspektive Vorbilder im Fitnesssport, aber ich glaube, das kann man auch gut übertragen, sind natürlich Leute Vorbilder, die ein in Anführungszeichen erfolgreiches Leben repräsentieren, die gewünschte Ideale oder gewünschte Dinge ihr eigenen. Und ich mache es mal ganz klar, beim Fußball zum Beispiel, ja, für die Diskrepanz der Bezahlung zwischen männlichen und weiblichen Fußballerspielerinnen, die ist natürlich ja so immens, dass da ein Leben, was sich gewünscht wird, natürlich eher bei männlichen Fußballern sich die Jugendlichen orientieren. Das ist ein großes Problem. Ja, das ist ja nicht immer nur die sportliche Fähigkeit, sondern es ist immer das, was auch da hinten dran steht.
Also man kann sich ja nur wünschen, dass sich junge Männer andere Dinge wünschen als Reichtum in ihrem Leben, und dann werden Frauen auch trotz des Pay Gaps natürlich zum Vorbild. Und ich würde allen jungen Männern empfehlen, nehmt euch Frauen zum Vorbild. Was würde ich tatsächlich bedingungslos empfehlen. Meine Mutter hat mir, als ich 15 war und ich anfing so ein bisschen kleine Scheiße zu bauen, so in meiner Jugend, hat sie mir einen Tipp gegeben, den gebe ich jetzt hier mal weiter. Halt dich an die Mädchen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich so. Jungs, auch Mädchen lesen mehr. in der Schule, sind noch ein bisschen kreativer und die so Jungs mit 14, 15, 16 zusammen, ist echt manchmal super lost. Und dann, wenn du dich da so ein bisschen an die Mädchen hältst, an die coolen Mädchen, dann merkst du, dass vieles von dem, wovon du denkst, das gehört zum Leben dazu, so sich aneinander reiben und dissen und verarschen, dass das da nicht so eine Rolle spielt. Natürlich mit Ausnahmen, sehr plakativ so, aber da stehe ich zu.
Das ist doch vollkommen okay, dass du dazu stehst aus deiner Perspektive. Ich glaube allerdings, dass dieses Argument auch hinsichtlich Geld, ja, und Erfolg im Leben einfach ganz, ganz schwer jungen Menschen gerade zu verkaufen ist, dass das nicht wichtig ist. Weil was ist denn das Argument? Du musst in der Schule lernen, damit du einen ordentlichen Job kriegst, damit du ordentlich dein Leben bewältigen kannst. Das ist doch eine Leistungsgesellschaft, die immer härter wird, die immer ja konkret Leistung fassbar machen möchte im Sinne von Zertifikaten und Noten und
Potenzialanalysen.
Ja. Dann, ich kann den jungen Menschen schweren Vorwurf machen.
Ja, insofern ist es ja gut, dass immer mehr Frauen auch in die geldmäßig zu messende erfolgreiche Richtung gehen. Oder dass wir in der Politik, in den Medien, das ist ja längst überfällig. Wir sind ja Gott sei Dank in eine Phase reingekommen, wo das Weibliche dann doch viel häufiger in Sphären auch zu erleben ist, in denen es vorher nicht zu erleben war. Also ich habe das jetzt mit meiner 13-jährigen Tochter und die ist wirklich richtig froh, dass jetzt viele Netflix-Produktionen, Ähnliches, das checken. Und es gibt tatsächlich Filme, da spielen mehr Frauen als Männer mit. So. Und wenn ich an meine Jugend zurückdenke, undenkbar. Undenkbar. Letztens noch mal einen der ersten Filme Penelope Cruz gesehen oder wurde mir berichtet, ich habe es gar nicht selbst gesehen. Das Frauenbild auch noch bei Bodyguard oder in den frühen 90ern, so wo ich dann jugendlich war, da gibt's ja auch so einen Indikator. Wann sind zwei Frauen in einem Hollywood-Film miteinander am Bildschirm zu sehen und es geht nicht im Gespräch um Männer? So, da gibt's, ich weiß nicht, wie der heißt, aber dieser Indikator, der war verheerend damals. Das kam war so gut wie nie vor eigentlich, ja. Ne? Und insofern finde ich die ganze feministische Bewegung, und ich will jetzt nicht zu weit gehen, auch die feministische Außenpolitik, die ja jetzt auch ein Thema geworden ist, absolut unterstützenswert.
Die ist absolut unterstützenswert und ich möchte einen Side-Fact noch bezüglich deines Filmkommentars loswerden. Der hat mir so ein bisschen, ja, die Augen geöffnet ist jetzt groß gesagt, aber der hat mich schon so ein bisschen wach und interessiert werden lassen, auch wenn ich jetzt nicht im Filmbusiness zu Hause bin. Und zwar war es, ich glaube, von einer Hollywood-Agentur, also es wurde auf alle Fälle thematisiert, wie schwer es Hollywood-Schauspielerinnen haben, wenn sie alt werden. Alte Männer in Filmen werden überall gebraucht, so war der Konsens. Kapitäne auf Schiffen, ja, alte Zauberer, Schulleiter, irgendwelche Könige, ja, aber alte Frauen haben es ganz, ganz schwer.
Und auch, ich will jetzt wirklich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir haben natürlich auch im Hintergrund eine wirklich große politisch globale Problematik schweben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, es herrscht Krieg und für mich ist das auch zum Teil ein Problem falsch verstandener Männlichkeit, was da herrscht und man könnte mal den Gedanken durchspielen, ob es tatsächlich nicht nur Frauen an der Macht sein dürften. Den Gedanken könnte man mal durchspielen, ob das nicht vielleicht besser wäre, wenn man mal zumindest für ein paar Jahrzehnte sagen würde, das haben Männer echt in den letzten 10 Jahren verbockt und aus Frauenperspektive wird jetzt Reparation verlangt sozusagen. So, jetzt geht's mal ein paar Jahrzehnte mal anders zur Sache und dann müsste man mal sehen. Aber das ist jetzt wirklich so ein bisschen rausgehauen, da müsste man noch ein bisschen Forschung betreiben an dem Punkt.
So, wir gehen in die Spielerei, Tim. Was war das für ein Theme?
Das war Super Mario, richtig?
Yes, richtig. Ja. Sehr gut. Okay, Marius fragt dazu zu Sport on Demand. Wahrscheinlich fragt er nicht so dazu, sondern sagt es eher so ein bisschen
Mario
ketzerisch.
Mario fragt selbst?
Marius.
Ach, Marius.
Marius,
okay.
Fragt zu Sport on Demand. Oh ja, sehr gut, ist mir jetzt erst aufgefallen.
Mario ist der populärste erfundene Charakter, noch vor Mickey Maus, habe ich neulich gelesen. Mario hat Mickey Maus global überholt.
Ah, sehr gut. Ja. Dann passt das auch ganz gut. Also stimmt, Mario, Marius.
Luigi fragt.
Zu Sport on Demand. Pokémon Go kam einfach safe 4 Jahre zu früh. Was war während Corona? Was ein Fail, Nintendo, schreibt er.
Ja. Total, ja. Ja.
Also wenn man sich überlegt, 2016, ja, ich habe extra nochmal nachgeguckt, es sind nämlich wirklich 4 Jahre gewesen. 2016 ist Pokémon Go released worden. Und ja, wäre das nicht, Tim, ein Sportsetting gewesen während der Corona-Zeit?
Total. Also ich habe Pokémon Go nie richtig verstanden. Also ich habe mich gefragt, wie konnte das funktionieren eigentlich? Ne? Man muss dann aber feststellen, das machen tatsächlich Leute, ne? Und so. Einige so ein bisschen halb ironisch, glaube ich. Das ist das Schöne an Pokémon, dass man es auch so ein bisschen ironisch mit begleiten kann. Und andere machen das ernsthaft. Also es ist Nintendo, ne? Pokémon ist Nintendo.
Ja.
Und ich habe da auch mal einen Bericht über die gesehen. Die haben das echt raus zu designen und die haben das echt raus, generationenübergreifend zu begeistern. Das wäre was für die Pandemie gewesen.
Stimmt. Ich muss aber eine Geschichte dazu erzählen und einen Fakt davor. Also Leute, ich habe nie Pokémon Go gehabt, deshalb weiß ich jetzt nicht den Terminus, was da jetzt passiert ist. Aber ich beschreibe mal kurz was. Ich war 2016 im, ich glaube September in Düsseldorf auf der Kö. So, Königsallee, ja. Und wir sind da irgendwie spazieren gegangen und da war eine Brücke und die war, und jetzt kommt mein Punkt, warum es während Corona vielleicht doch gar nicht so geil gewesen wäre, die war rappelvoll mit jungen Menschen und kein Auto konnte mehr fahren. Bis dann irgendwie die Polizei kam, mit Lautsprechern gesagt hat, alle auf den Gehweg. Und da war anscheinend gerade irgendwie ein... Und jetzt kommt der Terminus, den ich nicht so kenne. Ich schätze mal, ein Pokémon gespawnt. Ist das ein richtiges Wort so, ja? Oder irgendwie so
erschienen.
Ja, oder erschienen. So. Und alle haben irgendwie anscheinend versucht, an diesem Spawnpoint oder wie das auch immer heißt, ich schätze mal, irgendwas zu fangen oder irgendwie sowas, ja?
Ist das geil. Ja,
Auf alle Fälle standen die so nah aufeinander, dass ich mir jetzt rückblickend denke, wären Corona vielleicht doch nicht so fein.
Okay, ja, das stimmt. Ich finde das faszinierend. Pokémon Go, diese App, wurde ja nicht von Pädagoginnen oder Pädagogen auf den Markt geworfen, sondern die sollte Bock machen. Und es ist so ein Anliegen auch immer von pädagogisch denkenden Erwachsenen. Ja, wir müssen Apps entwerfen, die jungen Leute in Bewegung bringen. Und da bin ich immer, was Jugend angeht, sofort total skeptisch und sage, das wird nie funktionieren. Wenn du pädagogisch rangehst und Jugendliche begeistern willst, es wird nie funktionieren. Und an dem Punkt hänge ich immer noch. Ich bin mit der Deutschen Sportjugend, da bin ich jetzt in so einem Wissenschaftsrat, ich glaube, das kann man schon mal verraten, auch so ein Format geplant, wo es um das Thema geht, mit digitalen Medien junge Menschen in Bewegung bringen sozusagen. Da will ich in die Diskussion mal nochmal einsteigen. Geht das irgendwie, ne? Kann man junge Leute begeistern mit als Pädagogen? Ich glaube nicht.
Ja, es gibt da natürlich auch im Thema Pädagogik ist ja auch Totalbedeutsamkeit immer so ein schönes Wort, ja?
Ja.
Und dann fand ich immer auch so schön, wie manche, ich muss ehrlich sagen, das waren dann keine Jugendlichen, wahrscheinlich konnten die sich entweder nicht leisten oder fanden es dann doch irgendwie zu creepy, dass dann Leute mit so ganzen Rucksäcken und so mehreren Armen, ja, so, hast du das mal gesehen? Es gibt wirklich so Pokémon Go Street-Sets, ja, dann hast du wie so einen Rucksack auf und hast so mehrere, wie so hier unsere Mikrofonarme.
Wo kommen die Arme her?
Ja, die sind so wie so ein Gestell auf deinem Rucksack.
Und was machst du mit denen?
Ja, pass auf, da sind praktisch, du hast 6 Devices.
In diesen Roboterarmen?
Ja, die sind praktisch wie so Ständer vor dir hier, werden die so gehalten, ja, und du hast 6 unterschiedliche Devices, Handys, damit du die 6-fache oder 8-fache Chance hast, irgendwas zu fangen.
Echt?
Ja, und dann bedient er alles auf einmal.
Ich bin maximal interessiert und du als Technik-Nerd wahrscheinlich auch, oder?
Ich bin interessiert, aber teilweise auch abgeschreckt.
Ich habe mir gestern erst gedacht, wie viel einfacher mein Leben wäre, wenn ich 2 Arme mehr hätte.
Ja.
Hätte ich richtig Bock drauf. Hätte richtig Bock auf 2 Arme mehr.
Mhm.
Ich glaube, dass sich das mein Leben komplett verändern würde, ich noch mehr Sachen auf einmal machen könnte. Ich finde es sowieso, man trägt irgendwie zu oft was und es fehlen Arme. Geht dir das nicht auch so?
Naja.
Ihr Leute da draußen, wer jetzt auch das Gefühl kennt, zu wenig Arme zu haben, einfach mal kurz die Hände heben vom Podcast und feststellen, dass man noch 2 gerne mehr heben würde.
Ja. Wunderbar, das können wir festhalten. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt mit Blick auf die Uhr. Oh Gott, schon zwei Drittel sind schon rum, Tim.
Ja, dann hau rein.
Ja, Maja, Sportlehrerin, zu die Note im Sportunterricht. Und jetzt kommen wir zu unseren Freudentränen. Das letzte Mal hatte ich beinahe Freudentränen, als ich nach einer Unterrichtsreihe einen leistungsschwächeren Schüler über eine verbesserte Note unglaublich gefreut hat. Am liebsten würden wir doch alle gute Noten geben, oder? Fragezeichen. Ja, kann ich bestätigen. Schöne Noten geben ist auch an der Uni eigentlich immer toll, weil man sich freut über die gute Leistung des anderen oder der anderen, Tim.
Ja, ich habe totale Schwierigkeiten damit, schlechte Noten zu geben. Ich bin immer so, wenn ich so Hausarbeit ist, oh Gott, hoffentlich ist die gut, hoffentlich. Und dann, oh nein. Sieht doch nicht so gut. Nee, das total, man gibt ungern schlechte Noten. Gibt es so Menschen, die so, jetzt gebe ich dir eine 5.
Gibt es auch, ne?
Ja.
Würde ich sofort unterschreiben, dass es auch so Leute gibt.
Ja. Aber auch aus die andere Perspektive interessiert mich auch immer in der Schule. Es gibt Kinder, denen sind Noten unglaublich wichtig. Und es gibt andere Kinder, denen sind Noten nicht so wichtig. Und ich finde es auch immer schön, wenn Kindern Noten nicht so wichtig sind. Also in dem Beispiel kann ich es jetzt sehr gut verstehen, dass ein leistungsschwacher Schüler dadurch auch sehr motiviert ist. Das finde ich eigentlich total schön, dass das so ist. Ne? Aber es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die auch jetzt nicht so als leistungsschwach gelten, die irgendwie gut und engagiert sind, wo ich manchmal denke, bräuchten keine Noten eigentlich. Ne? Die fixieren sich sehr stark darauf. Und ich bin selbst in engem Kontakt zu Kindern, so, wo ich immer denke, ist einfach ein bisschen zu viel. So.
Weißt du, wie viele Leute in der Gesellschaft Pädagogik oder pädagogisches Verhalten verstehen?
Das habe ich
nicht verstanden. Ja, denk mal drüber nach.
Ich habe es selbst nicht verstanden.
Nee. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ich habe ja häufig, auch während meines Schiedsrichterjobs, damit zu tun, sich gegenseitig Feedback zu geben, ja, oder auch Feedback zu empfangen und anderen Leuten zu sagen, was man gut und was man schlecht fand. Und dann kannst du in so einem Zusammenhang Feedback geben, wie Leute in der Gesellschaft, die nicht aus der Disziplin kommen, Pädagogik, so pädagogisches Verhalten verstehen?
Was ist pädagogisches Verhalten?
Ja, genau, okay. Ich sag's dir einfach. Ja, du wahrscheinlich.
Ich fühle mich gerade wie in der mündlichen Prüfung, wo alles aus dem Ruder läuft.
Also viele Leute in der Gesellschaft, oder zumindest mit denen ich auch so zu tun habe, glauben, dass pädagogisches Feedback geben, ja, Feedback ist, wo man nicht ehrlich genug ist, auch mal negative Sachen anzusprechen. Und ich bin eigentlich immer sehr klar in meinem Feedback.
Ja, ja.
Und ich bin sehr klar in meinem Feedback und sag mir, was mir nicht passt. Und dann, also ich meine das nicht böse, aber da hätte ich jetzt von einem Pädagogen gar nicht erwartet.
Stimmt, so. das kenne ich ja auch hier in der Entschuldigung, habe ich unterbrochen?
Nee, das war so meine Geschichte.
Das kenne ich auch hier in der Sportwissenschaft, wenn man es mit anderen Disziplinen vergleicht und es geht um Spiele oder Sport und dann eine pädagogische Gestaltung, dann denken immer alle, okay, es darf keiner verlieren.
Ja,
sowas, genau. Ne? Alle müssen lachen am Ende und es darf keine Tränen geben. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist.
Ja.
Diese Geschichte, aber
man darf sich irgendwie nicht, alles ist immer relativ, relativ gut, ja, und keiner soll irgendwie wehgetan werden. Ja, da stimme ich auch zu. Ich möchte keinem wehtun, ja, aber ich möchte auch jemandem klar sagen, was ich davon halte, ja. Und das ist ja auch eine Art von Pädagogik, dem einfach zu feedbacken, wie man das jetzt gerade findet, ja. Aber das ist gesellschaftliches Verständnis.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Pädagogen einfach nicht asozial sind.
Ja, genau.
Wie andere.
Weil es gibt ja auch durchaus Feedback, das verletzend ist, was dann auf persönliche Ebene gibt. Ja. Und das ist dann definitiv nicht pädagogisch, finde ich auch, ja.
Ich gebe dir gleich mal ein schönes pädagogisches Feedback, mein Freund.
Gib mir mal ein schönes pädagogisches Feedback rechts und links. Alright, pump it up. Ansof fragt oder sagt, also entweder Anna-Sophie oder An-Sophie oder irgendwas in der Richtung. Zu der Folge war das Pumpen und Shapen, was Jugendliche über Fitness wissen wollen. Falls du, in Klammern Christian, mir was dazu sagen kannst, würde gern für meine Bachelorarbeit wissen, inwieweit Jugendliche illegale Substanzen zu sich nehmen, um Fortschritte zu machen? Fragezeichen. Ja, hatte ich damals schon beantwortet. Da gibt es einen relativ neuen Bericht von Okay, da gibt es einen relativ neuen Bericht zu, den werde ich in die Kommentare schreiben, dass der Drogenkonsum von Jugendlichen auf einem Allzeit-Tief ist aktuell. Also illegale Substanzen in jeglicher Form, zumindest laut der Statistik, die mir hier vorliegt, ist auf einem Allzeit-Tief unter 0,1%.
Irgendwie auch ein bisschen traurig. Was ist denn los mit den Jugendlichen da draußen?
Tja, ja. Aber auch in meiner Zeit im Feld, also im Fitnessstudio, muss ich dann doch sagen, dass natürlich die Supplementierung, also die Nahrungsergänzung, doch zu einem wahrnehmbaren Teil auf legalen Substanzen beruht. Inwieweit die sinnvoll sind und oder gesund, steht noch auf einem anderen Blatt, das kann man klären, ja. Aber die Nahrungsergänzungen von Jugendlichen im Fitnessstudio, so wie ich das wahrgenommen habe und erfragt habe, sind wirklich auf dem Boden des Gesetzes aktuell beruhend.
Hast du schon mal eine Kreatinkur gemacht?
Ja.
Ja. Und wie funktioniert es bei dir?
Es ist erschreckend gut.
Ja, bei mir auch. Ja. Verrückt, oder?
Es ist Wahnsinn.
Ich habe mich hier sportmedizinisch schon mal rückversichert. Wir können weitermachen.
Ja. Siehst du meinen Bizeps?
Das ist krass, ne? Also ja. 15% Gewichtssteigerung bei dem, was man da so drücken kann, ist da auf jeden Fall drin, ne?
Also als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich gesagt, das ist doch nicht jetzt hier wahr.
Ja. Hm. BCAA? Ja. Vorm Training, EAA nach dem Training?
Ja, also, nee, das
ist ein Mundgeruch von. Das ist
ehrlich? Ja. Oh, das wäre nichts für mich. Ja. Das mag ich nicht. Ja, nee, aber so Kreatin gibt es, ja. Da gibt es ja auch verschiedene, ohne jetzt so in die Tiefe zu gehen, da gibt es verschiedene Einnahme, Riten und Mythen und wie auch immer. Es gibt ja diese Kur, die du gesagt hast, da ist man mittlerweile fast so ein bisschen von weg wieder, ja, sondern ist eher bei einer Dauereinnahme, bei ein bisschen weniger. Einer niedrigeren Dosis, also große Sachen, die da passieren. Ja. In der muss ja auch immer was Neues verkauft werden, gell? Kommt ja immer wieder was Neues. Ich erinnere mich noch, als wir zusammen auf der FIBO waren und uns dann durch diese Stände, da müssen wir hin, das war ja, und uns dann durch diese Stände probiert haben.
Ja, da müssen wir echt nochmal hin.
Das schmeckt schon manche Sachen auch echt nicht so gut, muss man dann doch sagen. Boah, ich kann mich an so einen Pudding erinnern.
Also von den Sachen bin ich aber, also Masse baue ich jetzt da nicht, baue ich nicht mehr auf.
Nee. Schon, ne? Na, ich will, also das mag ich nicht so. Also das ist, wenn ich wirklich so ganz, wenn ich das jetzt zu meinem Leben machen würde, so Masse aufbauen, hätte ich ein Riesenproblem mit. Also so im Sinne von Massephase so richtig überm über den Kalorienbedarf.
Ich denke, wir schneiden die letzten 3 Minuten einfach raus.
Die schneiden wir raus.
Spaß, wir lesen nur.
Ich habe eine letzte für Tim. Here we go.
Das ist ja sowieso mein größter Geniestreich, dass ich mit diesen Skateboarden verbunden werde, wo ich nichts kann. Und mir diese
jetzt pass auf, schreibt nämlich jetzt Theresa, also ich schätze mal, sie hat deine Diss wahrscheinlich gelesen, weil sie schreibt zu unserer Folge Sportpädagogische Ethnographie, was guckst du, war das die Folge, Tim war doch auf dem Streetballplatz, bietet sich da nicht ein kleines Battle zwischen euch an?
Boah.
Woo.
Oh, das ist
gute
geil.
Idee.
Das ist wirklich spannend, so, ne? Ob du mit deinen, du bist technisch wahrscheinlich gut. Ich habe schon nie Basketball spielen sehen.
Siehst du mal. Ja,
sollten wir echt mal machen. Ich habe halt Körper.
Ich weiß, vielleicht muss ich doch nochmal Masse vorher aufbauen.
Ich weiß nicht. Und da Körper gegen Technik kommt, ich würde mal so ins Blaue rein sagen, das schaffe ich.
Wow, sheesh. würde ich mal hart entgegnen und würde erstmal fragen, in was für einer, also spielen wir klassisch 1 gegen 1 oder schießen wir aus, also machen wir ein Auswerfen oder sowas?
Geht schon los, das ist mir scheißegal.
Das Ding muss einfach.
Das bestätigt mich in meiner Annahme, dass ich das schaffe, dass du fragst, wie wir das machen.
Ja, es gibt ja verschiedene Spielformen.
Schießen schlecht bin ich und ich habe überhaupt keine Kondition. Also es wäre aber echt mal interessant, aber.
Wir könnten uns ja in unseren Ethnographie-Disziplinen messen. Ich weiß aber, dass du in meiner gewinnst. Ich glaube, du hast wesentlich mehr Kraft.
Nur rein übers Bankdrücken.
Ich glaube, du hast mehr Kraft als ich.
Aber ja, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch Überraschungen, wenn wir das machen würden. Aber wie wäre es denn, wenn wir Streetball gegeneinander spielen, aber jeder darf sich eine Person noch nehmen und ich nehme Henning Harnisch.
Ah, Flying
kann
Henning.
Kann der das noch? Kann,
lieber Henning, kommst du noch vom Boden weg?
Und du darfst dir auch jemanden aussuchen.
Okay, dann.
Aber er muss schon mal hier im Podcast gewesen sein.
Ralf Brandt.
Ja, ist ja, so, ach, das ist doch schön. Christian Tessen, Ralf Brandt gegen Henning Harnisch und mich. Das wäre eine coole Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Also Henning und Ralf, wenn ihr das hört und Bock habt, dann machen wir das.
Ja, jetzt haben wir nicht alle hier durchgekriegt, Tim, die ich hier noch aufgeschrieben hatte. Aber ich glaube, wir haben ein schönes Potpourri präsentiert von schönen Rückfragen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was unser ethnografisches Battle auf dem Streetballplatz, auf dem Skateboard und im Fitnessstudio so mit sich bringt. Ja, also erstmal vielen Dank für die ganzen Rückfragen oder ja, kleinen Inputs, die ihr uns auf den unterschiedlichsten Wegen von WhatsApp, Facebook, Insta bis Mail. Ja, danke euch. Ja, kam jetzt wieder nur eine kleine Auswahl dran, aber ihr wisst ja, ich beantworte alles, auch wenn es manchmal ein paar Tage dauert.
Vielen Dank dafür, Christian. Wie ihr es vielleicht wisst, ich beantworte nichts davon.
Ja, ich leite dir manchmal weiter. Ja. Ich leite doch manchmal weiter, wenn es was mit dir gibt.
Ja, ich habe lange nichts mehr bekommen.
Ja, siehste.
Wir müssen übrigens bald, falls Judith Frohn das hört, den Ausflug ins Saarland machen. Da hat Judith Frohn noch gewonnen. Es gibt doch eine Reise mit Tim Bindel ins Saarland.
Wird die medial begleitet?
Muss, ja klar. Ah, ja. Okay. Lange nicht mehr über. Können wir mal eine extra Episode über Saarland machen? Da vielleicht.
Ja.
Sport im Saarland.
Das ist vielleicht auch eine Academics-Folge für zwar nicht Sportwissenschaftler, sondern
Geografen.
Ja.
Ich habe gestern im Fitnessstudio in Mainz laufen ja tatsächlich einige rum aus dem Saarland, muss man ja sagen. Ich habe gestern im Fitnessstudio einen gesehen mit einem Abi-T-Shirt aus dem Saarland.
Mhm.
Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Abit-Urpilz. Abit-Urpilz stand drauf. Weißt du, Carlsberg-Urpilz ist das Bier im Saarland.
Oh, okay.
Abit-Urpilz.
Hätte ich jetzt nicht auf Anhieb verstanden, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ja.
Das ist auch immer eine Sache da mit diesen Abi-Sprüchen. Ne?
Was war ich denn nochmal? Weißt du dann noch?
Ich weiß es nicht mehr. Es war schlecht.
Warte mal. Ich weiß meinen noch. Ja, ja. Soll ich sagen? Ja.
Ja.
Hast du Abi, bist du König.
Ah.
Verstehst du? Bist du Assi, bist du König?
Ja, das kann
hast du Abi, bist du König? Ja, genau, so war auch mein Blick damals. Ja.
Ich mache mir manchmal so Gedanken, als wie 2001 hätte ich vorgeschlagen, Osam Abi Laden.
Ui.
Wie findest du den? Schlecht, ne?
Ja.
Aber das muss, ich glaube, auch so ein Abi-Shirt muss es schlecht sein. Oder ist es an alle Leute, die Abi gerade erst gemacht haben, bitte schickt uns nochmal eure Abi-Sprüche. Und sagt mal, ob die schlecht sein müssen, ob das extra ein Anspruch ist.
Ich weiß gerade gar nicht mehr, was sonst noch so zur Auswahl stand.
Corona auch, Abi, mit Abstand die Besten.
Weißt du? Das finde ich lustigerweise ganz gut.
Ja, schickt mal ein paar Sachen da rein. Das ist ein eigenes Genre irgendwie geworden. Ne?
Abirona.
Ach, lieber Himmel. Ein ganzer Kerl dank Abi. Kennst du das noch? Das war, glaube ich, eher so in den 80ern bei meiner Schwester oder sowas. Ein ganzer Kerl dank Schappi, das war Hundenahrung. Oh Gott, bin ich alt. Rausschneiden.
Wir hatten nochmal Tabula Rasa oder irgendwie sowas. Wir sind weg vom Fententisch. Irgendwie sowas. Also, ja. Also, wir hatten auch ein paar zur Auswahl und mich kannst du nicht so einfach begeistern für solche
Sprüche. Müssen wir auch kein Abi mehr machen jetzt.
Genau, aber wir haben eine neue Kategorie, Tim.
Ja.
Genau, wunderbar. Und wir gehen in unsere neue Kategorie, die da heißt...
Das faule Ei. Wir haben es ein bisschen geklaut, obwohl es jetzt auch nicht unbedingt ein Patent darauf gibt. Ich würde nochmal den Podcast Ausnahme der Rose erwähnen. Linus Volkmann und Felix Scharlau betteln sich da in einem Quiz immer am Ende der Folge. Letzte Folge war übrigens im Benjamin Blümchen. Reinhören lohnt sich. Ausnahme der Rose. Und das haben wir adaptiert. Und auch hier gibt es jetzt ein Quiz. Das nennen wir das faule Ei. Denn in 5 möglichen Lösungen auf eine Frage verbirgt sich ein faules Ei. Also eine Sache stimmt nicht.
Wir haben es nicht geskriptet, müssen wir auch ehrlich dazu sagen. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt passiert.
Du weißt nicht, was passiert, und wir machen es ein bisschen abwechselnd. Wir müssen mal gucken, was wir machen, wenn ein Gast oder eine Gästin da ist. Aber jetzt sind wir zu zweit, und wenn wir zu zweit sind, betteln wir uns auf jeden Fall. Ich habe dir ein faules Ei mitgebracht und ich habe es versteckt. Es gibt
es jetzt, riecht schon etwas
hier. Es riecht streng. Und es war ja gerade der Hochschultag, und hier habe ich jetzt 5 Titel von Beiträgen aus Arbeitskreisen.
Oh, wow.
Und einer dieser Titel ist frei erfunden.
Beiträge
in Arbeitskreisen.
Okay,
ja?
Okay.
Also sozusagen, für die, die es nicht wissen, was soll das sein? Also sind so kleine Vorträge, die so ein bisschen thematisch gebündelt sind in sogenannten Arbeitskreisen. Die haben alle Titel. Ich lese 5 Titel vor, einer stimmt nicht. Also, Nummer 1. Vector Coding to Define Movement Coordination in Single Leg Squats. Ja. Nummer 2, duale Diagnostik.
Soll ich mich schon direkt entscheiden?
Nein, du musst erstmal anhören. Nummer 2, duale Diagnostik in diversitätssensiblen Aktivierungsprozessen, Studie Modul Präadoleszenz. 3, kognitiv-motorische Interferenz in eishockeyspezifischen Doppelaufgabenparadigmen. 4, vom Wissen zur Performance am Beispiel der Klassenführung im Sportunterricht, WIP Sport, Teilprojekt Wissenstest. 5, digitale Kompetenzen von Sportreferendarinnen. Kannst du was ausschließen? Wie geht man da vor?
Wow, also 1 gibt's.
Vector Coding to Define Movement Coordination Single Leg Squats. Speziell Single Leg Squats, bist du sicher? Ja, willst du ausschließen? Das gibt's.
Ja, sowas kann man schon. Ja.
Duale Diagnostik in diversitätssensiblen Aktivierungsprozessen. Studie Modul Präadoleszenz.
Ja, also wenn du dir das ausgedacht hast, dann sage ich Respekt, aber es könnte es auch geben.
Kognitiv-motorische Interferenz in eishockeyspezifischen Doppelaufgabenparadigmen.
Boah, das finde ich schwer.
Und dann von Wissen zu Performance.
Sag mal, das letzte Eishockey?
Eishockeyspezifische Doppelaufgabenparadigmen.
Also da würde ich jetzt, da kann ich mir nichts drunter vorstellen, ja?
Von Wissen zu Performance, am Beispiel der Klassenführung im Sportunterricht, WIP-Sport,
nehmen wir.
So kann halt es geht, gut, ne?
Ja.
Und digitale Kompetenzen von Sportreferendarinnen, ja, vielleicht habe ich mir das ausgedacht.
Entweder 3
kognitiv-motorische Interferenzen,
Doppelaufgabenparadigmen. Das Eishockey
hätte ich mir aber geil ausgedacht dann.
Das hättest du dir geil ausgedacht, finde ich schwer. Mhm. Oder also das letzte
digitale
halt
Kompetenz
ist also wäre ein schönes Thema, also kann man vorstellen, könnte ich mir
ist schon bewusst Schwachsinn drin versteckt. Also wenn digitale Kompetenz, ich habe jetzt nicht was ausgesucht, das hilft dir vielleicht, was es geben könnte.
Du hast nicht was ausgesucht, was es geben
könnte.
Dann sag nochmal das letzte.
Also ich glaube nicht, dass es das gibt tatsächlich. Digitale Kompetenzen von Sportreferendarinnen.
Okay, das gibt's. So.
Von Wissen zur Performance, am Beispiel der Klassenführung im Sportunterricht.
Gibt's.
Mhm. Kognitiv-motorische Interferenzen, eishockeyspezifischen Doppelaufgabenparadigmen.
Okay.
Duale Diagnostik in diversitätssensiblen Aktivierungsprozessen. Studie, Modul Präadoleszenz und Vector Coding to Define Movement Coordination in Single Leg Squats. Antworten Sie jetzt.
Ja, 3 gibt's nicht.
Kognitiv-motorische Interferenzen, eishockeyspezifischen Doppelaufgabenparadigmen.
Ja.
Gibt's.
Wow. Okay.
Die Studie ist erfunden.
Ach, schade.
Duale Diagnostik in diversitätssensiblen Aktivierungen. Was soll das sein?
Ja, keine Ahnung. Was sind denn eishockeyspezifische Doppelparadigmen? Wow.
Aber da sieht man mal, was für ein Quatsch wir da alle machen, oder?
Ja, sehr schön. Gute,
ich habe dich gekriegt.
Gute Kategorie hier, gefällt mir.
Ja, ja. Ich bin gespannt,
wie du kannst dich. Also da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln hier bei Dudidi.
Das ist ja fast eine Beleidigung.
Dudidi.
Ja. Habe ich dich dran gekriegt, das freut mich. Jetzt musst du mich das nächste Mal dran
kriegen.
Jetzt haben wir mal so einen richtigen Battle hier.
Das war das erste Mal das faule Ei. So, Tim, das erste Mal wieder zu zweit. Und ein paar schöne Fragen hatten wir aufgearbeitet.
Ja, ich finde diese Folgen ab und zu wirklich gut und wichtig. Und
Und wir können ja auch noch so einen kleinen Ausblick geben, dass wir dieses Jahr definitiv unsere Academics-Episoden starten werden, ja, mit Blick auf ganz konkrete sportpädagogische / sportdidaktische Themen, ziemlich konkret, ja, die dann auch einerseits zur Vorbereitung für Studis, aber auch zur Anwendung für sportwissenschaftlich Lehrende Verwendung finden können. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, das soll gutes Begleitmaterial fürs Studium sein,
ja,
wenn es gelingt.
Genau.
Und wir laden uns dazu ja auch Experten und Experten zu den einzelnen Themenblöcken ein, ne?
Genau. Und ja, wir können noch sagen, wir sind immer noch natürlich, so, einige kamen schon an, aber wir sind immer noch auf der Suche nach kuriosen Sportarten, Sportsettings, Leute, die im Bewegtbild da gezeigt werden müssen, ja. Das heißt, wenn ihr eine andere Sportart betreibt, außer, was hatten wir schon hier mal genannt, Rhönrad und ich glaube südosteuropäischer Folkloretanz, sehr Grüße gut, gehen ja raus. Ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns das zu schreiben. Oder Tim, vielleicht denkst du dir einfach auch was Neues aus und wir zeigen das dann. Das kann auch sein.
Wir machen mal eine ganze Folge mit ausgedachten Sportarten.
Ja, und am Ende, und eine richtige bauen wir ein.
Ja, stimmt.
Ja. Oh, eine faule Ei-Episode. Ja, wollen wir einen Punkt machen heute?
War auf schön. Jeden Fall.
Genau. Ja, also vielen Dank für die Folge. Für die ganzen Rückmeldungen von euch. Wir gehen raus aus unserer Episode 35 schon, die da hieß Blutblasen und Freudentränen.
Ja.
Ja, ihr hattet heute mehr als eine Frage, sondern, keine Ahnung, 8, 9 Fragen. Mhm. Wir hatten 2 Antworten, Tim.
Ja, eine kam von mir, Tim Bindel.
Und eine von mir, Christian Theiß. Macht's gut. Ciao.